Wir beten mal. Jesus, wir danken dir für dieses herrliche Thema. Israel. Was für ein Geheimnis Gottes, Herr. Paulus nennt es selbst, dass es das große Geheimnis ist. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns heute nicht nur Informationen gibst, die unseren Kopf füllen und die uns irgendwie unser Bibelwissen erweitern oder die nutzlos sind, die mit unserem Leben nichts zu tun haben, sondern dass du uns Offenbarung schenkst in unsere Herzen hinein, dass das Auswirkungen hat auf unser Leben, Herr. Vater, wir wollen nicht denken, dass das ein Thema ist, was eigentlich nichts mit uns zu tun hat, aber ein bisschen interessant ist. Herr, wir wollen das ergreifen und wollen deinen Herzschlag darin vernehmen. Wir wollen darin vernehmen, was dir da auf dem Herzen ist, was dir da wichtig ist. Das soll uns wichtig sein, wunderbarer Gott. Und Vater, wenn wir auf die Juden schauen hier in unserem Land und auch in Israel, Jesus, dann hast du Gefühle, hast du Gedanken darüber und dann gibt es da Worte aus deinem Buch her und die wollen wir verstehen und wir wollen besonders verstehen, was unsere Absicht oder was deine Absicht mit uns in dem Ganzen ist. Was du von uns willst bezüglich Israel und den Juden, Jesus. Und ich danke dir, dass niemand von uns da unbeteiligt ist, sondern dass die Gemeinde als Ganzes gerufen ist, einen Dienst zu tun, auch in den Juden. Halleluja. Gib uns Verständnis heute, auch wenn es so eine große Fülle ist, wenn es so viel ist, Jesus, dass du es uns erklärst und dass du uns das Schritt für Schritt weiterhin offenbarst durch den Dienst des Geistes. In Jesu Namen. Amen. Wer hat den ersten Teil nicht gehört? Okay.
Nimmst du wieder auf?
Ich nehme wieder auf. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was wir letzte Woche hatten. Ich habe über mein persönliches Zeugnis gesprochen mit dem Thema Israel. Dafür habe ich relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Dann haben wir über die Entstehung Israels einen ganz kurzen Abriss gegeben, der wirklich nur super kurz war, weil das ganze Buch, die ganze Bibel spricht ja von Israel, von 1. Mose bis Offenbarung geht es um die Juden. Und deshalb ist es jetzt relativ schwer, einen Abriss über die Entstehung und die Geschichte zu geben. Dann haben wir darüber gesprochen, warum Gott sich Israel erwählt hat. Das war im Grunde die Zusammenfassung dessen war, dass Gott sich bekannt machen möchte mit allen Menschen und dass er sich deshalb ein Volk aussucht, um sich selbst zu verherrlichen, sodass alle anderen Menschen auch Gottes Herrlichkeit sehen, Gottes Ehre anerkennen und ihn preisen und ihre Leben ihm geben. Dann haben wir die Vorrechte Israels angeschaut, die Sohnschaft gehört Israel. Die Sohnschaft Gottes, das heißt, sie sind die eigentlich die einzigen, die sich rechtmäßig Kinder Gottes nennen können. Die Herrlichkeit gehört Israel, die Bündnisse gehören Israel, die Gesetzgebung ist Israel gegeben. Der Gottesdienst gehört Israel, die Verheißungen gehören Israel. Israel gehört im Fleisch den Vätern an und aus ihnen kommt Christus nach dem Fleisch. Und da haben wir dann aufgehört. Wir hatten die Schriftstelle Johannes 4, Vers 22, wo Jesus zu der Frau an dem Brunnen sagt, wir beten an, ihr betet das an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Und wichtig daran ist zu verstehen, dass die Juden nicht irgendwie ein besonders moralisches Volk sind, was irgendwie cleverer oder irgendwie besser oder irgendwie integerer oder moralisch irgendwie hervorragend ist, ganz im Gegenteil aus Gottes Perspektive, sondern dass das Besondere an Israel der Gott Israels ist. Und dass das Heil aus den Juden kommt, ist, weil Jesus ein Jude ist. Und das ist nicht mehr und auch nicht weniger. Und das ist wichtig, dass wir das anerkennen. Lass uns mal Römer Kapitel 2 aufschlagen. Römer 2, Vers 9 und 10. Oder, Moment, ich schließe mal. Ja. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt. Sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Vers 11, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Wenn wir über Israel reden, reden wir über das Bündnisvolk. Das ganze Thema Israel macht nur Sinn, wenn wir über den Bund Bescheid wissen und wenn wir uns über die Gesetzmäßigkeiten, über diese Gesetzmäßigkeiten im Klaren sind, die den Bund ausmachen. Deswegen haben wir ja da auch ausführlich in den Gottesdiensten vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Den Juden zuerst. Das Positive kommt den Juden zuteil, wird zuerst den Juden zuteil, wenn sie Gerechtigkeit wirken, wenn sie glauben. Sie sind die Ersten, die privilegiert werden von Gott her. Mit Segen und wie heißt es hier, mit Herrlichkeit und Ehre und Frieden. Jedem, der das Gute wirkt, sowohl den Juden zuerst. Aber das ist nicht alles, dabei bleibt Gott nicht stehen, sondern nicht nur die Gnade und die Herrlichkeit und die Ehre bekommen die Juden zuerst, sondern auch das Gericht und die Strafe und die Züchtigung. Auch da sind die Bündnispartner Gottes privilegiert. Sowohl Israel als auch die Gemeinde. Deswegen sagt Paulus, das Gericht fängt beim Hause Gottes an. Es gibt so Christen, die reden ganz viel über die Gerichte, über dieses Land und über jeden Staat in Amerika und dann über dieses und jenes. Aber das Gericht fängt beim Haus Gottes an. Was das bedeutet, da ist jetzt keine Zeit dafür. Aber Gott hat eine Prioritätenordnung, in der er vorgeht, sowohl im Positiven als auch im scheinbar Negativen. Und dann können wir mal Römer 1, ganz berühmter Vers, Vers 16 lesen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit und so weiter und so weiter. Das Evangelium ist zuerst für die Juden. Jesus, der Messias, ist zuerst für die Juden gekommen. Er ist der jüdische Messias. Er ist der, der für das Volk Israel gekommen ist. An mehreren Stellen in den Evangelien wird uns das bewusst gemacht oder zeigt uns das der Heilige Geist auf, wo Jesus mit Heiden zu tun hat und ihnen sagt, nein, du kannst nicht mit mir kommen. Und zu dieser Frau, die da diese besessene Tochter hat, sagt er sogar, dass ich will mit ihr nichts zu tun haben. Es ist nicht gut, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Er sagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Natürlich bleibt der Heilsplan Gottes nicht dabei stehen. Gott sei Dank. Auch die Gemeinde hat ja eine Weile gebraucht, das zu verstehen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Aber wichtig ist den Juden zuerst. Die Juden haben das privilegierte Vorrecht, Jesus, ihren Messias, zu erkennen. Und sie haben das die privilegierte Gerichtsandrohung, wenn sie ihn verwerfen. Gott wird härter mit den Bündnispartnern, die ihm ungehorsam ins Gericht gehen, als mit denen, die nicht mit Gott im Bund stehen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Jesus ist der Messias für die Juden. Und das Herz Gottes ist, oder das Herzensanliegen Gottes ist, dass die Juden Errettung erleben. Wenn wir im Römerbrief bleiben, gehen wir zu Kapitel 9. Letztes Mal haben wir das auch schon gelesen, vor 3 Wochen. 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Er sagt, Paulus sagt hier, mein Gewissen gibt mir Zeugnis im Heiligen Geist. Es ist die Wahrheit in Christus, dass Gott möchte, dass Juden erlöst und errettet werden. Vor allen anderen. Ich denke, das ist aber unfair. Ich will auch auf Gottes Agenda ganz vorne stehen. Und wir haben ja so diese allgemeine Annahme, dass Gott da keine Prioritäten macht, dass er alle Menschen gleich liebt. Und er liebt auch alle Menschen gleich, aber er hat nicht mit allen Menschen dieselbe Beziehung. Und Uwe Dietrich hat früher in der Jesusgemeinde mal gesagt, wenn Gott ein Portemonnaie hätte, dein Foto wäre drin. Und ganz oben liegt wahrscheinlich das Foto von den Juden. Sie stehen an erster Stelle. Zuerst für die Juden. Jesus ist zuerst für die Juden gekommen. Und wir sehen dann auch, wenn wir später dann die endzeitlichen Dinge gucken, dass ganz Israel, und was das bedeutet, werden wir dann noch sehen, dass ganz Israel gerettet werden wird. So, wie wird Israel gerettet werden? Israel wird gerettet werden, indem es seinen Messias Jesus Christus erkennt, zum Glauben an ihn kommt, Buße tut und ihn anbetet. In Sacharja heißt es, sie werden schauen auf den, den sie durchbohrt haben, und sie werden weinen wie um den einzig geborenen Sohn. Da wird eine Offenbarung von Jesus Christus sein, mit einer tiefen, tiefen, tiefen Buße. Und einer damit einhergehenden Erlösung und Errettung für Israel. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr schlagt es nicht auf, sagt Jesus, wartet in Jerusalem, dass ihr den Heiligen Geist, die Kraft aus der Höhe empfangt. Und dann verkündigt das Evangelium. Zuerst in Jerusalem. Von Jerusalem ausgehend ging das Evangelium in die Welt.
Ist das der Grund, warum Paulus in der Apostelgeschichte als erstes in die Synagoge gegangen ist?
Ja. Also das, ja, genau, das ist der Grund.
War das nicht mal, sondern das war wirklich, dass er gesagt hat, ich will dahin gehen.
Ja.
Ihm das zu verkündigen. Erst als ihn rausgeschmissen haben.
Ja. Ja, als sie ihn rausgeschmissen haben, hat er irgendwann gesagt, gut, ich gehe zu den Heiden, ihr habt den Ratschluss Gottes verworfen. Und dann heißt es, er ging raus aus der Tür und ging in das Haus von, ich glaube, von Crispus oder so, keine Ahnung, dessen Haus an die Synagoge stieß. Das heißt, er ist rausgegangen zur Tür, eine Tür weiter wieder reingegangen und hat dann dort seine Gottesdienst gemacht, direkt neben der Synagoge. Gut, das könnte man jetzt auslegen und der Heilige Geist erklärt mir das in diesem Moment, aber genau das ist der Grund. Paulus ist immer zuerst zu den Juden gegangen, weil sie das Vorrecht genießen, das Evangelium als Erste zu hören. Okay. Auch Juden müssen sich zu Gott durch Jesus Christus bekehren. Es ist eine Unlehre zu denken, dass Juden sich automatisch eines Tages bekehren, ohne dass sie oder dass sie automatisch gerettet werden, ohne dass sie eine Bekehrung erleben. Das ist völlig unbiblisch und totaler Quatsch. Damit ist die Frage hoffentlich beantwortet, die du mal gestellt hattest, ob die sich bekehren müssen. Hast du das? Okay. Die müssen bekehrt werden. Auch Juden brauchen die Buße, den Glauben, und sie brauchen Jüngerschaft und die Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Kleinen Moment. Römer 10, Vers 1 bis 4. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Also hier macht Paulus es nochmal ganz klar. Es ist Gottes Anliegen und doch das Anliegen eines jeden, der apostolisch und prophetisch gesinnt ist, dass Juden gerettet werden. Nun lesen wir aber im 1. Korinther Kapitel 1, wie gesagt, es ist eine Fülle von Bibelstellen. Ihr müsst sie nicht unbedingt alle aufschlagen, aber es wäre gut, wenn ihr sie euch aufschreibt. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 22 und 23. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit. Christus, das Evangelium von Jesus Christus, von dem Gekreuzigten, ist den Juden eine Torheit, eine Dummheit. Für die Nationen. Und für die Juden ist es ein Ärgernis. Etwas, was sie angreift. Etwas, was die Juden, man könnte sagen, beleidigt. Und das erlebst du heute noch, wenn du evangelisierst unter Juden. Ich hatte da einige Male das Privileg dazu. Kommt ganz schnell so eine Beleidigung. Du willst mir deinen Christus, deinen Messias hier verkaufen. Und warum ist das Evangelium für Juden ein Ärgernis? Punkt A. 5. Mose 21, Vers 23 sagt, verflucht ist, wer am Holz hängt. 5. Mose 21, 23 sagt, verflucht ist, wer am Holz hängt. Für sie, das Letzte, wenn man damals oder auch wenn man heute Juden fragt, ist, wie stellst du dir den Messias vor? Das Letzte, was sie sagen würden, ist, es ist jemand, der ans Kreuz, an ein Holz geschlagen wird. Das ist der ultimative Anstoß, weil das ist eine der wenigen Dinge, von denen es ist nicht verflucht, der auf der Erde tot umfällt, ist auch nicht verflucht, der im Auto zu Tode kommt, sondern verflucht ist, wer am Holz hängt. Das ist ein Zeichen davon, dass Gott ihn verworfen hat und dass da auch nichts Gutes mehr, keine gute Absicht mehr dahinter steckt von Gott her. Die ultimative Demütigung, und das ist jemand, mit dem kann Gott nichts anfangen. Verflucht. Weg. Und ihr eigenes Gesetz sagt es. Und natürlich, wir im Licht des Neuen Testamentes sehen, dass Christus für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Aber für sie ist das ein ultimativer Anstoß. Ein Grund zu lachen und zu lästern. Das, was letztendlich vor dem Kreuz geschah. Wenn du Gottes Sohn bist, steig vom Kreuz herab. Das Kreuz ist das ultimative Ärgernis, weil es das Zeichen von Fluch und Verlorenheit ist. Und genau das sollen wir tragen, täglich. B. Warum ist den Juden das ein Ärgernis? Weil sie ihn umgebracht haben. 1. Thessalonicher 2, Vers 14 und 15. Denn, Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit sie gerettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Juden sind die Christusmörder. Das hat sich nicht Adolf Hitler ausgedacht, sondern Paulus, der selber Jude war. Und auch Petrus in seiner allerersten Predigt, die er vor einer rein jüdischen Zuhörerschaft gehalten hat, in Apostelgeschichte Kapitel 2, spricht er genau dasselbe aus. Apostelgeschichte 2, Vers 36. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Aber wir lesen einen Vers später, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Es stach ihnen ins Herz hinein. Und sie waren so überführt, dass sie die Christusmörder waren. Stephanus, welches Kapitel? Siebtes Kapitel? Predigt genau dieselbe Botschaft und er sagt, ihr habt ihn umgebracht. Und es machte sie so wütend und so sauer, dass sie ihn gesteinigt haben. Sie waren so voller Hass erfüllt. Weil den Messias, den sie herbeisehen, für dessen Erscheinen sie beten, der sie erlösen wird, der ihnen das Reich zurückgibt, der sie endlich von der Schmach dieser Fremdherrschaft unter Rom befreien sollte, den haben sie umgebracht. Das, worauf sie ihre ganze Hoffnung gesetzt haben, haben sie selbst eigenhändig in die Hände der Römer gegeben, dass er umgebracht wird. Und dieser ultimative Anstoß, der hat auch wieder mit dem Kreuz zu tun, wird nie beseitigt werden. Und wir sollten aufpassen darüber, wie wir mit Juden reden. Und nicht zu sagen, ach naja, ihr seid ja nicht daran schuld und ihr habt ja nichts damit zu tun. Das Wort Gottes sagt, sie haben was damit zu tun. Und in diesem Anstoß und durch diese Schuld, die sie dadurch auf sich gesetzt haben, sie haben ja gerufen, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Und das war nicht im positiven Sinne das Blut Jesu, was uns reinwäscht. Nein, das war das Blut, was uns Gericht bringt, weil wir schuldig sind. Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Die Erkenntnis dessen wird eine so tiefe Buße bewirken. Der Heilige Geist wird das so intensiv und so tiefgehend betonen und nutzen, dass ja so Juden wirklich zur Bekehrung kommen. Und das gilt natürlich nicht nur für Juden. Auch ich bin Christusmörder. Für meine Sünde hing er dort. Sie brachte ihm ins Leben. Sein Blut hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Wegen meiner Sünde hing er dort. So und so trifft uns im übertragenen Sinne dasselbe Schicksal. Okay, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. C. Jesus kam als Diener und nicht als König. Lukas Kapitel 17, Vers 20 und 21. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder auch, kann man auch übersetzen, inwendig in euch. Jesus bringt die Herrschaft Gottes bei seinem Herzen kommen, nicht lokal für Israel, sondern in die Herzen hinein. Und das war ihnen ein Anstoß, weil sie wollten einen Superhelden, einen, der mit dem Schwert in der Hand drauf losrennt und Israel anführt in die Freiheit und ihnen das Reich zurückgibt. Deswegen haben sie gefragt, wann kommt das Reich Gottes? Für sie war das eine physische, politische, reale Herrschaft, die auch in der Schrift erwähnt wird und die auch eine Berechtigung hat, aber die nicht zu diesem Zeitpunkt da war. Und deswegen haben sie ihn nicht anerkannt, weil er sanftmütig kam, auf einem Esel reitend. Nicht auf einem hohen Ross mit einer Armee. Punkt D. Das Evangelium verlangt Vertrauen. Römer Kapitel 9. Vers 30 bis 33. Was wollen wir nun sagen, dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben? Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. In Christus spielen all die Opfer, all die Waschungen, all die, die religiöse Reinheit eine untergeordnete Rolle. Für uns Heiden gar keine, für die Juden eine untergeordnete. Paulus macht das ganz klar in diesen drei Kapiteln. Es gibt in dieser Hinsicht keinen Unterschied zwischen Heiden und Juden. Alle werden durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt und nicht durch Gesetzeswerke. Und das war ein Stein des Anstoßes, verkörpert in Jesus. Okay, Punkt 5. Der eine neue Mensch. Man könnte auch meiner Meinung nach besser sagen, das so versteht man es besser, die eine neue Menschheit. Epheser Kapitel 2. Was ist der eine neue Mensch? Der eine neue Mensch ist die Verbindung, oder diese eine neue Menschheit, ist die Einheit, ist die Einswerdung von Juden und Heiden durch den Messias Jesus Christus. Das endgültige Ziel Gottes, dass nicht nur Israel, sondern alle Menschen hineinkommen in diese Gottesgemeinschaft und eine Beziehung zu Gott haben können. Ich lese mal Epheser 2 ab Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißungen. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Hier beschreibt Paulus den Zustand derjenigen, die außerhalb von Israel sind. Fremdlinge der Verheißung. Ja, wir haben vorhin diese ganzen Vorrechte und von all dem waren wir ausgeschlossen. Und von all dem haben die aus den Heiden sind, nichts damit zu tun. Das Bürgerrecht Israels, die Verheißungen, wir waren ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, Vers 13, Halleluja, jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch, abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, ja, Juden und Heiden, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Der eine neue Mensch ist Jesus Christus selber, dass wenn wir als Heiden mit den Juden zusammenkommen, die auch an den Jeshua als ihren Messias glauben, sind wir eins. Uns trennt nichts mehr. Wir sind verbunden. Und das ist Gottes Ziel und das ist Gottes große Absicht. Und es ist ganz wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben, wenn wir beten, wenn wir dieses ganze Thema der Juden und Israel betrachten, wenn wir die Nachrichten anschauen. Ja, in diesen Tagen ist ja wieder jede Menge los. Was Gottes große Absicht ist. Gottes Ziel ist nicht Trennung, sondern Verbindung. Ist, dass wir in Christus eins werden. Und diese Einheit, diese Einheit kommt nur zustande, diese Feindschaft wird nur beendet in Christus selbst, durch das Kreuz. Die Juden brauchen die Botschaft des Kreuzes. Obwohl sie ein Ärgernis ist, obwohl sie ein Anstoß ist, obwohl sie herausfordert, obwohl sie beleidigt, ist es doch der einzige Weg, dass Gottes Absicht erfüllt werden kann, nämlich dass diese Vereinigung in ihm stattfindet und dass niemand von Gott getrennt sein muss. Vers 17, und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Durch die Bekehrung wird der Jude kein Christ, sondern er wird zu einem vollständigen Juden. Die Juden müssen den Gott ihrer Väter nicht verlassen, das müssen wir tun. Die Heiden müssen die Götter ihrer Väter verlassen. Die Heiden müssen sich abwenden vom Götzendienst hin zum lebendigen Gott. Der Jude, wenn er sich bekehrt, wird nicht Christ, sondern wird zu einem vollständigen Juden. Und wie jemand sagte, wahres Judentum geht nur in Jesus, im Messias. Mose hat gesagt, einen Propheten gleich mir werde ich aus eurer Mitte hervorbringen. Und wenn ihr auf ihn nicht hören werdet, von dem werde ich Rechenschaft fordern. In Jesus bleibt ein Jude Jude. Und das ist ganz interessant, wenn du besonders am Anfang der Apostelgeschichte mal liest, was sie gemacht haben. Und also man merkt, wenn man das liest, dass es wohl schon Jahre zurücklag, als der Lukas das aufgeschrieben hat. Aber eins wird ganz klar, die Juden sind Juden geblieben. Weiter in den Tempel gegangen, weiter zu den Gebetsstunden gegangen. Und erst nach und nach, als die Feindseligkeit der Juden, die nicht dem Evangelium gehorchen wollten, immer mehr wurde und sie diese Verfolgung angefangen hatten zu erleben, erst dann fand die Trennung statt. Aber wenn du zum Beispiel den Jakobusbrief, das ist höchstwahrscheinlich der allererste Brief, der jemals geschrieben wurde, wenn du ihn liest, da ist die Rede davon, dass die Gläubigen sich in der Synagoge versammeln. Nicht in Kirchen, Gott sei Dank, nicht in den Häusern, sondern in der Synagoge. Ein Jude wird durch die Bekehrung kein Christ, er ist Jude. Dieser Begriff Christ kam sowieso erst viel später. Und das ist so etwas, was die Juden am meisten beklagen. Für sie ist es eine andere Religion, etwas, was ihnen fremd ist, etwas, was mit ihnen nichts zu tun hat. Und die meisten Juden, wie das auch Arthur Katz in seinem bewegenden Lebenszeugnis erzählt hatte, ist, dass als er das erste Mal das Neue Testament las, er so überrascht war, wie jüdisch das Buch ist. Von Juden geschrieben, durchdrungen vom jüdischen Denken, durch und durch jüdisch. Unser Messias ist Jude. Der eine neue Mensch. Das ist das Ziel Gottes. Punkt 6. Und jetzt wird es ein bisschen herausfordernder. Die Folgen der Ablehnung des Messias. Fragt euch, was das hier für ein Bild ist. Das ist ein Relief am sogenannten Titusbogen. Und dieser Titusbogen ist ein Triumphbogen in Rom. Und der wurde 70 nach Christus gestiftet zur Ehren von Kaiser Titus. Und Kaiser Titus war derjenige, der Jerusalem erobert hat. Und die gesamte Bevölkerung ausgerottet hat. Und sie standen bis zu den Knöcheln im Blut, im jüdischen Blut. Und hier sieht man die Plünderer, wie sie zurückkommen nach Jerusalem. Und sie tragen die Menorah, den siebenarmigen Leuchter, auf ihren Schultern aus dem Tempel bis nach Rom. Und bei diesem Triumphzug wurde das natürlich alles zur Schau gestellt. Und das ist ein erstaunliches Teil, dass das ja heute noch steht und dass wir das heute noch anschauen können, dass der jüdische Tempel zerstört, bis auf die Grundfesten zerstört wurde und ausgeplündert wurde. Jesus hat gesagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und das hat sich wortwörtlich erfüllt, wie wir die Bibelstellen gleich angucken. Jeder Stein wurde abgebrochen, weil zwischen den Steinen Gold zu finden war. Und deswegen wurde der jüdische Tempel komplett vernichtet und ist da bis heute. Und diese Klagemauer, wo heute die Juden beten, ist eine der äußersten Stützmauern dieses ehemaligen Tempelgebäudes. Und da, wo der Tempel früher stand, steht heute die Al-Aqsa-Moschee. Diese schöne goldene Kuppel. So. Ich habe gar nicht von diesem Zeug habe ich dann wieder. Also die Al-Aqsa-Moschee steht da und das Schöne mit der goldenen Kuppel ist der Felsendom.
Was ist jetzt der Felsendom genau?
Was ist der Felsendom? Das war dann, das haben glaube ich schon die Juden errichtet, aber laut der islamischen Überlieferung ist da glaube ich Mohammed mit Toten oder sowas. Also das ist für die deswegen. Es war früher jüdisch und dann haben sie ja die Muslime für sich sozusagen.
Und das ist jetzt in muslimischer Hand sozusagen.
Okay. Die Juden haben in großer Zahl, in der Mehrzahl, den Messias abgelehnt. Soweit, dass sie nicht nur sagen, nee, den wollen wir nicht, wir wollen weiter unser jüdisches Leben leben, sondern dass sie eben, weil das Kreuz und das Evangelium so ein Ärgernis ist, die jüdischen Gläubigen verfolgt haben. Und lass uns mal Jesaja 53 lesen, Vers 1, und dann lesen wir die Parallelstelle in Römer 10, aber erstmal Jesaja 53, ganz berühmtes Kapitel, kennt ihr alle auswendig, hoffentlich. 53, 1, der erste Vers. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Jesaja sieht in gerade diese das Kapitel 50, 51, 52, 53 spricht er vom jüdischen Messias, eine Prophetie hin auf Jeshua, auf Jesus Christus. Und er sagt, aber wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Jesaja hat gesehen, dass diese Botschaft oder dieser Messias abgelehnt werden wird, wie er auch in den Kapiteln dann weiter ausführt, dass er verachtet wird, dass er geschlagen wird und dass er unsere Krankheit, unsere Sünde und so weiter trägt. Und Paulus nimmt auf diese Stelle Bezug im Römer Kapitel 10. Vers 16. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und dann Vers 21, zu Israel sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Die Ablehnung des Messias ist die Erfüllung von Jesaja 53, Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Dass Jesus, dass Jeshua als der Messias für die Juden kam, war der Ratschluss Gottes, war der Plan Gottes für Israel. Und sie haben diesen Plan, diesen Ratschluss verworfen und haben sich gegen ihn gewandt und ihn abgelehnt. Jesus selber nennt die Synagoge in Offenbarung 2 oder 3 eine Synagoge des Satans. Und er sagt da den Geschwistern, die da leiden für seinen Namen, siehe, ich werde welche von der Synagoge des Satans bringen, dass sie zu deinen Füßen niederfallen und bekennen, Gott ist wahrhaft in euch. Und die Ablehnung des Messias ist die Ablehnung Gottes. Dass sich aufbäumen und sich ja, in Widerstand befinden gegenüber dem Messias, ist sich im Widerstand befinden gegenüber Gott. Wir können nicht eine Beziehung mit Gott haben, ohne den Mittler zwischen Gott und Menschen, das ist Jesus Christus. Er ist unser Friede. Punkt A. Sie verwerfen den Ratschluss Gottes. Die Juden verwerfen den Ratschluss Gottes und verweigern sich der Gerechtigkeit aus Glauben. Und deshalb bleiben sie in ihrer Sünde und damit in ihrer Trennung von Gott. Johannes Kapitel 8, 23 und 24. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Ablehnung des Messias bedeutet Ablehnung Gottes, bedeutet Ablehnung der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Jesus sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, und er bezieht sich auf den Namen Gottes, ich bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Ihr bleibt getrennt von Gott. So, das ist die allererste und eigentlich die schwerwiegendste Folge davon, dass die Juden ihren Messias ablehnen. Punkt B. Verstockung wird ihnen von Gott her zuteil als Gericht und Disziplinierung. Jetzt kommen wir schon in die herausfordernden Themen. Römer Kapitel 11. Gott diszipliniert, er züchtigt sein Volk, indem er ihre Herzen verstockt. Römer 11, Vers 7 bis 10. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben. Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören. Bis auf den heutigen Tag. Und auch bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Gott diszipliniert und züchtigt sein Volk mit Verstockung. Das heißt, es ist nicht nur, dass sie nicht sehen wollen, es ist auch, dass sie nicht sehen können. Und spätestens jetzt denken wir, ja, aber. Lass es mal noch weitergehen. 2. Korinther 3, Vers 11 bis 16. Da bezieht sich Paulus auf genau dasselbe. 2. Korinther 3, Verse 11 bis 16. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Ganz kurzer Einschub, wir sind gerade Vers 13. Das ist auch so ein Irrglaube wie mir diesen 365 Mal, fürchte ich nicht. Viele Christen denken, dass Mose eine Decke auf sein Angesicht getan hat, damit er die Juden nicht blendet mit dieser Herrlichkeit, die auf ihm gelegen hat. Aber das stimmt nicht. Mose ging offen, also die Leute erschraken vor ihm, und er hat aber sein Gesicht nicht verhüllt in mit einem Tuch, weil das die Leute erschrocken hat. Er hat auch mit ihnen gesprochen, also sie haben das alle gesehen. Mose hat eine Decke auf sein Angesicht gelegt, damit die anderen nicht merkten, dass die Herrlichkeit von ihm gewichen war. Wir lesen nochmal Vers 13. Und tu nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Vers 14. Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testamentes und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Dann aber, wenn sie sich zum Herrn wenden, wird die Decke weggenommen. Es liegt eine Decke auf der Verlesung des Alten Testamentes für die Juden. Das heißt, sie lesen es und denken, das ist das Prophetische, das ist das, was Gott spricht. Aber eine Decke liegt darüber. Sie sehen nicht, dass die Herrlichkeit schon längst nicht mehr da ist. Dass die Herrlichkeit zu etwas Neuem übergegangen ist. Dass die Herrlichkeit in Christus, im Messias, offenbar geworden ist. Und diese Decke wird entfernt. Das erkennen sie erst, wenn sie sich zum Herrn bekehren. Aber was braucht man, damit ein Jude sich bekehrt? Was ist nötig? Wie weit ist Gott bereit zu gehen, um sein Volk zur Besinnung zu bringen? Darüber reden wir dann gleich. C. Die Folgen der Ablehnung des Messias. Die Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich sage die Schriftstelle nur an, Matthäus 24, Vers 1 und 2, da prophezeit Jesus, dass Israel, dass die Römer kommen werden und den Tempel Stein für Stein abtragen werden und dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Das war diese eine Stelle, wo die Jünger sagten, ach guck mal Meister hier, oh, so schön die Tempel und die Säulen und ach, wie schön das alles ist. Und Jesus sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und jetzt lassen wir uns mal eine Schriftstelle anschauen aus Lukas, die äußerst interessant ist, die auch nur in Lukas vorkommt. Lukas Kapitel 19. Genau mitten in der Passion Christi, in dem Leiden Jesu Christi, finden wir hier eine Prophezeiung von Jesus selbst. Lukas Kapitel 19, Vers 41 bis 44. Nee, Moment. Sorry, das habe ich jetzt verhauen. Das ist nicht in der Passion Christi, das kommt später die Stelle. Entschuldigung. Ich lese mal Vers 41 bis 44. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingen und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Ganz deutlich spricht hier Jesus diese Wahrheit aus. Weil sie den Messias abgelehnt haben, weil sie diese Zeit der Heimsuchung nicht erkannt haben, deshalb sendet Gott ihnen Gericht. Und wenn du die Geschichte von Israel studierst, dann siehst du, dass vor jedem Gericht eine Zeit der Heimsuchung da ist. Eine Gnadenzeit, eine Friedenszeit, eine Zeit der Ruhe, eine Zeit, wo Gott seine Hand dem Volk Gottes entgegenstreckt. Die es aber immer und immer wieder ablehnt. Und das Leid, was Israel die letzten 1900 Jahre durchgemacht hat, wird immer und immer und immer schlimmer. Und diese große Ansage von den Juden und den Staatsgründern von Israel, nie wieder soll das geschehen, wird nicht in Erfüllung gehen. Aber dazu kommen wir dann noch, wenn Gott Gnade gibt, weil es schon gleich online ist. Also, genau, Punkt C, die Zerstörung des Tempels und der ganzen Stadt Jerusalem. Und dann D, die Erfüllung der Gerichtsandrohungen aus dem Alten Testament. Und das ist jetzt wirklich was, was wir erstmal schlucken müssen. Wir bleiben im Lukas-Evangelium, jetzt kommt die Schriftstelle, Kapitel 23. Jesus, es ist ganz interessant, dass diese Aussage genau da steht, wo Jesus sein Kreuz trägt. Als leidender Gottesknecht, gepeitscht, ausgespuckt, nackt auf dem Weg nach Golgatha. Simon von Kyrene war schon da, um ihm das Kreuz abzunehmen, und er wirklich nur noch als halber Mensch er sah furchtbar aus, schleppt er sich auf dem Weg zu seinem endgültigen Tod. Und da heißt es in Vers 27, es folgten ihm aber eine große Menge Volks und Frauen, die wehklagten und ihn bejammerten. Ja, das sind Frauen, die da sich emotional mit ihm identifizieren und ihn bejammern. Und Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, Tage kommen, an denen man sagen wird: Glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt auf uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man dies an dem grünen Holz tut, was wird an dem dürren geschehen? Mich erinnert das immer an eine Konzentrationslagersituation. Ihr Berge fallt auf uns, ihr Hügel bedeckt uns. Wir wollen nicht länger leben. Wir halten das nicht aus. Jesus sagt, wenn das an dem grünen Holz passiert, Jesus vergleicht sich hier mit einem Baum, ja, er ist der Christus, der die wahre Beziehung zu Gott hat, der Mittler zwischen Gott und Menschen, das grüne Holz, was von Saft und von Leben durchdrungen ist. Und er sagt, wenn sie das an dem grünen getan haben, was wird an dem dürren geschehen? Was ja nutzlos ist. Das Grüne, das, was durchdrungen ist vom Leben, hat ja noch einen Zweck, noch eine Bestimmung. Aber das, was dürr ist, was kein Leben mehr hat, ja, haben wir hier unten. Du hast die Pflanze mit nach Hause genommen, Susanne, die du radikal gekürzt hast. Bodentief abschneiden. Und dieses ist genau dasselbe Bild, was sie hier nimmt. Wenn sie das an den nützlichen Ast, an den nützlichen Zweig getan haben, was werden sie mit dem Dürren tun? Jesus macht sich ja eins mit den Propheten und mit Moses. Und kündigt Gericht an. Fünfte Mose, Kapitel 28. Dieses berühmte Kapitel, Segen und Fluch. Gott sagt, erwählt euch heute, ob ihr Segen oder ob ihr Fluch wollt. Wir lesen aus diesem Kapitel Vers 62 bis 67. Als ein geringes Häuflein werdet ihr übrig bleiben. Also, nur kurz zum, gibt jetzt jede Menge Verse darüber und er warnt das Volk Israel, sich gegen die Gebote Gottes zu erheben und in diese Abtrünnigkeit von Gott zu bekommen. Und wir hatten gesagt, die Ablehnung des Messias ist die Ablehnung Gottes an sich, ist diese Abtrünnigkeit. Also ein geringes Häuflein werdet ihr übrig bleiben. statt dass ihr wie die Sterne des Himmels an Menge geworden wärt, weil du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorcht hast. Und es wird geschehen, wie der Herr sich über euch freute, euch Gutes zu tun und euch zahlreich werden zu lassen, so wird der Herr sich über euch freuen, euch zugrunde zu richten und euch zu vernichten. Und ihr werdet aus dem Land herausgerissen werden, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, Göttern aus Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht ruhig wohnen, und deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden, und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird in Gefahr schweben, und du wirst dich Nacht und Tag fürchten, und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen des Zitterns deines Herzens, mit dem du zitterst, und wegen des Anblicks dessen, was deine Augen erblicken müssen. Also mir persönlich drängen sich unweigerlich Erinnerungen an die deutschen Konzentrationslager auf. Am Morgen wirst du sagen, wäre es noch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es noch Morgen. Und du wirst erzittern wegen all dem, was deine Augen sehen müssen. Hier sind verschiedene Gerichtsandrohungen drin, und eine Hauptgerichtsandrohung, kommt auch immer wieder, auch in den Propheten und dann ja ganz stark in den Königen. Wenn du der Stimme des Herrn nicht gehorchst, ich werde dich aus dem Land werfen und dich zerstreuen über alle Völker. Und eine Erfüllung dieser Prophetien, es gibt ja immer mehr, also manchmal gibt es mehrere Erfüllungen, eine Erfüllung sehen wir sogar in der Bibel selber. Diese Gefangenschaft von Israel und von Juda nach Babylon. Gott hat sie zerstreut in alle Völker. Und das war eine der Folgen der Ablehnung des Messias. Sie wurden aus dem Land getrieben. Und sie sind eine Minderheit in allen Völkern. Und so war es bis 1949. Eine Minderheit. Spielball derjenigen, die um sie herum lebten. Fünfte Mose, Kapitel 29. Abvers 23. Der Höhepunkt dieser Gerichte war in unserer modernen Zeit der Holocaust. Ich nehme mich schnell was zu trinken. Fünfte Mose 29, Vers 23 bis 28. Und alle Nationen werden sagen, warum hat der Herr diesem Land so etwas getan? Weshalb diese große Zornglut? Und dann wird man sagen, weil sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter, verlassen haben, den er mit ihnen geschlossen hatte, als er sie aus dem Land Ägypten herausführte. Und weil sie hingingen und anderen Göttern dienten und sich vor ihnen niederwarfen, vor Göttern, die sie nicht kannten und die er ihnen nicht zugeteilt hatte. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen dieses Land, so dass er den ganzen Fluch über es brachte, der in diesem Buch aufgeschrieben ist. Und der Herr hat sie herausgerissen aus ihrem Land im Zorn und im Grimm und im großen Unwillen und hat sie in ein anderes Land geworfen, wie es an diesem Tag der Fall ist. Das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott, aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig. damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Gott wird so mit den Juden handeln, im Gericht, dass alle sagen werden, warum kann das passieren? Warum ist das passiert? Warum diese Zornglut? Erinnert euch, Gericht und Zorn über die, die Ungerechtigkeit und Sünde tun, den Juden zuerst, dann aber auch den Heiden. Dritte Mose, Kapitel 26. Vers 23 bis 25 und Vers 33. Erstmal Vers 23 bis 25. Und wenn ihr euch dadurch nicht von mir zurechtweisen lasst und euch mir entgegenstellt, dann werde ich meinerseits mich euch entgegenstellen und ich meinerseits werde euch schlagen, und zwar siebenfach wegen eurer Sünden. Und ich werde das Schwert über euch bringen und die Rache des Bundes vollzieht. Und zieht ihr euch in eure Städte zurück, dann werde ich die Pest in eure Mitte senden. Und ihr werdet in die Hand des Feindes gegeben werden. Wenn ich euch den Stab des Brotes, ach, das war bei Vers 25, ne? Genau. Und Vers 33. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen, und ich werde das Schwert hinter euch hersenden. Der Bund Gottes ist, wenn nicht schon in unseren Augen, dann aber doch in Gottes Augen etwas sehr, sehr Ernstes. Und das sind die Dinge, die hören wir nicht gern, aber die sind in der Schrift, die gehören zur Offenbarung Gottes. Er wird das Schwert hinter ihnen hersenden. Nicht, weil sie ihm egal sind, sondern weil sie sein Bündnisvolk sind. Weil sie sich Gott entgegenstellen, muss er sie züchtigen. Denn der, der sein Kind liebt, der züchtigt es. Für Gott ist zeitliches Leid gar nicht so schlimm. Für Gott ist das ewige Leid nach dem Tod wesentlich schlimmer. Und Gott wird alles tun, seinem Bündnisvolk, was er kann, weil er es liebt, um sie vor der ewigen Strafe zu bewahren. Die zeitliche Strafe soll uns bewahren vor der ewigen Strafe. Oder du denkst vielleicht, David, wie kannst du das sagen? 6,3 Millionen europäische Juden und davon 1,5 Millionen Kinder. Ich kann es sagen, oder ich traue mich das zu sagen, weil es die Schrift sagt. Und weil es die einzige Erklärung ist, die die Schrift uns dafür gibt. Denn dem rebellischen Menschen, dem der die Sünde tut, darf nicht Barmherzigkeit widerfahren, steht in Jesaja 26. Sonst lernt er nicht Gerechtigkeit. Wenn aber die Gerichte Gottes die Erde treffen, dann lernen seine Bewohner Gerechtigkeit. Die Gerichte Gottes sind ein Ausdruck seiner Barmherzigkeit und seines gnädigen Handelns. So schwer das für uns sein mag. 5. Mose, Kapitel 32. Das ist das Lied des Mose in 5. Mose 32, was auch dieses eine Hauptthema hat. Was passiert mit dem Volk, wenn es gegen die Gebote Gottes handelt? Vers 25. Draußen wird kinderlos machen das Schwert. Und drinnen, oder Fußnote, in den Kammern der Schrecken. Den Jüngling wie die Jungfrau, den Säugling mit dem greisen Mann. Als sie die Gaskammern geöffnet haben, in Auschwitz und in Treblinka und in Sobibor und in Chełmno und in all den anderen Orten, war das die Reihenfolge, wie sie die Leichen vorgefunden haben. Unten die Kleinkinder und Säuglinge und die alten Menschen und obendrauf die jungen Frauen und die jungen Männer, weil diejenigen genug Kraft hatten, sich dem Gas noch etwas länger zu entziehen, dem Zyklon B, was die Kammern durchflutet hat. Wie weit ist Gott bereit zu gehen, um seinem Volk den Weg zum Leben zu zeigen? Wählt euch heute, was ihr wollt, Fluch oder Segen. Die Gerichte Gottes treffen das Bündnisvolk so lange, bis es Buße tut. 2. Könige, Kapitel 6, gibt der Salomo eine Predigt zur Einweihung des Tempels. Und er sagt immer wieder, wenn wir sündigen und du verwirfst uns in ein anderes Land und du richtest uns und du triffst uns mit Getreidebrand und mit Vergilben und sonst diese Gerichte, er sagt ja, wenn wir Buße tun und uns zu diesem Ort wenden und anfangen zu beten, dann höre uns und sende uns zurück, nimm das Gericht weg. Die Gerichte treffen so lange, bis Buße passiert. Das ist das Ziel der Gerichte. In der Offenbarung sehen wir es in den endzeitlichen Dingen, wenn Gott diese Gerichte tut, dann heißt es, und sie werden Schmerzen haben und werden begehren zu sterben, aber sie weigern sich, Buße zu tun. Von ihrer Zauberei, von ihrem Unzucht und noch zwei anderen Sachen. Die Gerichte Gottes treffen die Menschen, damit sie umkehren. Die Gerichte Gottes treffen Israel, damit es umkehrt. Aber was ist passiert nach dem Holocaust? Was ist passiert nach dem Holocaust? Keine Umkehr, zumindest nicht von der breiten Masse, sondern ein Aufstehen, ein Widerstand, ein stolzes Volk, was gesagt hat, nie wieder darf so etwas passieren. Eben nicht eine Umkehr, eben nicht eine Hinwendung zum Messias. Und deshalb muss nach der Schrift, und ich weiß nicht, ob wir da heute noch hinkommen, muss nach der Schrift noch ein größeres Unheil, ein größeres Shoah, Holocaust, großes Unheil passieren. Okay. Punkt 7. Die Dinge sind, also gerade diese Sache ist sehr, 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 sehr intensiv und man braucht starke Nerven, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Die das interessiert, wie gesagt, die Predigten von Arthur Katz, hier gibt es auch Online-Predigt mehrere mit deutscher Übersetzung, die kann ich dazu empfehlen, über den kommenden Holocaust und auch über den Holocaust, der da war. Genau. Und ich habe ja auch meine eigene Predigt mit rumgeschickt zu dem Thema. Siebtens. Die Gemeinde und die Juden heute. Was ist unser Auftrag? Römer 11, Vers 11 und damit Punkt A. Das kann man sich wunderbar merken, Römer 11, 11. Punkt A. Wir als die Gemeinde soll die Juden zur Eifersucht reizen. Ich lese mal den Vers. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Auf keinen Fall, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wir als die Gemeinde sollen in einer Art und Weise mit Gott zusammenleben, mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sollen so eine enge Verbindung mit ihm eingehen, uns ihm so sehr ausliefern, so sehr unter seiner Herrschaft leben, unter seiner liebevollen Führung, ihn so kennen und demonstrieren und darstellen, dass die Juden zur Eifersucht angereizt werden. Eine Eifersucht, die in ihnen erregt wird, weil sie auf einmal sehen, da gibt es Heiden, die eigentlich Fremdlinge sind, die nicht das Vorrecht haben, zu Israel zu gehören. Und die haben eine Beziehung zum Gott Israels. Die leben mit dem Gott Israels. Und natürlich setzt es eine gewisse Qualität unseres Glaubenslebens voraus, die die meisten von uns nicht haben, noch nicht haben. Etwas, was die Juden beeindruckt mit ihren hohen moralischen Standards und ihrem Erfolg in Wissenschaft und Film und Unterhaltung und Facebook und ja, die eher uns als Gemeinde belächeln, als eine, ja, die sind ja glücklich so, aber wir reizen sie nicht zur Eifersucht an. Aber das ist das, was Jesus gemacht hat mit den Pharisäern. Sie waren eifersüchtig auf ihn. Und genauso sollen wir den Juden demonstrieren, wie es ist, eine Verbindung mit dem Vater zu haben, um sie zur Eifersucht zu reizen. Denn diese Eifersucht, das steht dann, glaube ich, in Vers 14, heißt es, ob ich auf irgendeine Weise sie, die in mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen möge und einige aus ihnen retten möge. Diese Eifersucht bringt den Juden die Rettung, weil sie erkennen, ich habe das, was ich haben sollte, überhaupt nicht. Aber die haben das. Ich brauche das auch. Eine Qualität von Glauben, eine Intensität von Glauben, die alles durchdringt, ohne Gesetze oder irgendwie sture Regeln, sondern etwas Lebendiges, eine wahrhafte Beziehung zu Gott, dem Vater, durch Jesus Christus. Und sie werden fragen, wie kann das sein, dass du so mit diesem Gott lebst? Und dann können wir sagen, es ist euer Messias. Es ist Yeshua HaMashiach, Jesus der Messias, der für euch gekommen ist. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Jetzt und in allen Zeiten. Das Gegenteil war der Fall, zumindest in den meisten Jahrhunderten, die hinter uns liegen. Wo die Juden eher feindselig betrachtet wurden und sie verfolgt wurden. Auf unserem Altmarkt hier in Dresden, weiß nicht, ob ihr das kennt, gibt es zwischen den Steinen, da gibt es ja diese Eingänge da in die Tiefgaragen und an dem hinteren, wenn man vorne an der Haltestelle steht, am Altmarkt, ist davor ein Denkmal zwischen den Steinen mit Gold oder mit so Messing oder was eingelassen und da steht, an dieser Stelle wurden so und so viele, über 9000 Juden verbrannt im 14. Jahrhundert. Weil sie für schuldig erklärt wurden, die Brunnen vergiftet zu haben. Und an derselben Stelle wurden 24.000 Menschen 1945 verbrannt. Die Gemeinde hat einen schlechten Job gemacht und macht heute einen schlechten Job. Auch mit unserer ganzen Israel-Verliebtheit und unserem sentimentalen Interesse, was wir da haben an Israel und an den Juden, reizen wir sie doch nicht zur Eifersucht. Fordern wir sie doch nicht heraus. sondern bestätigen sie nur in ihrer Überlegenheit, in ihrer angeblichen Überlegenheit. So, das ist der erste Auftrag. So eine enge Beziehung zu Gott haben, dass wir die Juden zur Eifersucht reizen. Und da spielen verschiedene Sachen mit rein. Spielt damit rein, wie wir die Bibel kennen, wie wir ihr Wort Gottes kennen, wie wir die Propheten kennen, auf die sie sich berufen. Da spielt rein, was für ein Vertrauen man hat in unmöglichen Situationen. Da spielt rein, mit was für einem Ausharren wir durch Leiden gehen. Auch ein Leiden, was wir auf uns nehmen, um Juden zu unterstützen. Und um Juden zu helfen, da wo ihnen niemand helfen will. Es ist eine Sache, ein Israel-T-Shirt zu haben oder eine Fahne zu schwingen. Es ist eine andere Sache, sein Leben so zu führen vor Gott, dass Juden zur Eifersucht gereizt werden. Das eine hat null Auswirkung. Das andere hat eine riesige Auswirkung. Eine ewige. B. Den Juden muss das Evangelium verkündigt werden. Römer 10, Vers 12 bis 14. Ja. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Halleluja. Die Juden, für die Juden gilt heute noch wie damals das Evangelium zuerst für sie. Eine Kraft Gottes zur Errettung für alle, die glauben, den Juden zuerst. Die Juden brauchen das Evangelium. Obwohl sie es hassen, obwohl sie es verwehren, obwohl sie, ich habe letztens Felix und Thomas ein Video geschickt von so einem Evangelist, der auf den Straßen Jerusalems gepredigt hat. Und da kommen junge Leute, so Teenager, und spucken ihn an. Die messianischen Juden werden dort mit Steinen beworfen und ausgegrenzt und gehasst. Aber doch brauchen sie das Evangelium. Gott möchte uns zu diesem Punkt bringen, wo auch Paulus war, der gesagt hat, ich selbst habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg, damit sie gerettet werden. Ein Tausch. Gott hat sich auf den Tausch nicht eingelassen. Mose hat genau dasselbe Gebet gebetet. Lösche mich aus deinem Buch, damit sie am Leben bleiben. Die Juden brauchen das Evangelium. Sie brauchen nicht unsere Sentimentalität. Sie brauchen auch nicht in allererster Linie unsere Finanzen oder dass wir jetzt jüdische Produkte kaufen. Sie brauchen auch nicht, dass wir Fahnen schwingen. Sie brauchen das Evangelium. Nimm die Herausforderung mal an. Sag, Jesus, hilf mir, wenn du irgendwo einen Juden triffst. Und dann sprich sie an auf ihren Messias. Gerade und ich haben mal so eine Erfahrung gemacht. Das sind so eine zwei Frauen in so einem Hippie-Bus, die waren nur so irgendwie Sprecherinnen, die haben auch in der Synagoge da gesprochen an dem einen Wochenende. Und wir sind zu ihnen hingegangen und haben ein Gespräch angefangen. Und ich habe ihr gesagt, ja, haben Sie schon mal was von Stephanus gehört? Er so, nee, wer ist das? Das ist einer der ersten Messias-Gläubigen in Jerusalem gewesen. Und er hat zu den Juden gesagt, ihr seid hartherzig. Unbeschnitten an Herz und Ohren, wie eure Väter, so auch ihr. Und dann habe ich ihr noch gesagt, in Sacharja 7 steht, ihr werdet auf den schauen, den ihr durchbohrt habt. Danach war die nicht mehr so happy wie vorher. Die fing an, sich aufzubäumen, das ist nicht, was der Prophet sagt. Und dann ging es los und das hat sich dann ein bisschen hochgeschaukelt und wir haben das Gespräch dann beendet. Aber da ist sofort ein Widerstand dagegen. Wie willst du, der du aus den Heiden kommst, aus den Nationen kommst, auch noch als Deutscher und als Christ, zwei Gruppen, die den Juden unheimlich viel Leid zugefügt haben, Christen und Deutsche, wie willst du jetzt kommen und uns deinen Messias aufzwingen? aber sie müssen es hören. Ohne Hören kein Glauben. Das Evangelium für die Juden. Jesaja 58, Vers 1. Ich weiß, dass es halt 10 ist. Ihr müsst sagen, ich lese noch diese Schriftstelle und dann können wir ja mal eine Befragung machen, wie fit ihr noch seid. Jesaja 58, Vers 1. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück. Erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkündige meinem Volk seine Vergehen und dem Haus Jakob seine Sünden. Was für ein Ruf auch an uns als Christen. Verkündige meinem Haus Jakob seine Vergehen, seine Sünden. Halte nicht zurück. Israel muss hören von Gericht. Die Juden müssen hören vom Gericht, müssen hören von dem Thema der Sünde, womit sie nichts anfangen können, womit sie nicht handeln können, weil es keinen Tempel gibt, keine Opfer gibt, nichts, womit sie sich entsündigen können. Das ist der Punkt, wo wir ansetzen können und sagt, eure Sünde, was ist mit deiner Sünde? Wie willst du sie loswerden? Und dann können wir jetzt sagen, Jeshua ist euer Messias. Er ist für euch gekommen. Und er ruft dich aus, auf umzukehren, dich von deiner Sünde abzuwenden und an ihn zu glauben. Erhebe deine Stimme aus voller Kehle, halte nicht zurück. Das ist ein wahrhaft prophetisches Volk, das diesen Auftrag ernst nimmt. Das ist eine Sache, in Anführungszeichen prophetischer Weise irgendwelche bunten Bildchen zu sehen oder nur eine Bibelstelle für, oder ein Wort für jemanden zu empfangen. Das ist eine andere Sache, wenn wir als Gemeinde, wenn jeder einzelne von uns ein prophetisches Leben führt, in dieser Demonstration Gottes, dass unser Leben und jedes einzelne Wort eine Prophetie sind für die Juden, die sie herausfordern. Und das ist das, was die Propheten gemacht haben. Über Sünde und Gericht gesprochen. Das waren die beiden Hauptthemen. Die würde heute niemand einladen in unsere Gemeinden. Aber das ist, wird verlangt von einem Volk, was in wahrhafter Weise apostolisch, das heißt gesandt und prophetisch ist. Das heißt, Gott demonstrierend. Und das ist unser Ruf. Das ist unser Auftrag. Und wenn wir den nicht ernst nehmen, wenn wir nicht sagen, Herr, ich verstehe das nicht, aber ich will da hineingehen, ich will das lernen, ich möchte wichtig sein für deine Endzeitabsichten, ich möchte eine Rolle spielen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und Gott wird andere erwählen, die diesen Job tun. Und Gott ruft uns, Ja zu sagen zu ihm und zu seinen Absichten. Wie geht's euch jetzt? Das reicht wahrscheinlich, ne? Punkt C ist noch Demut, Ehre und Liebe. Wir sollen mit einer Haltung der Demut vor Israel treten, vor die Juden, sie ehren und sie lieben. Und dazu habe ich eine Schriftstelle, Römer 11, Vers 17 bis 31. Das muss achtens sein. Gut. Das Spannendste ist Punkt 8. Israel und Gottes Endzeitabsichten. Aber es reicht, denke ich, schon für heute. Mal sehen, wann wir das machen. Jesus, wir danken dir, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, dass du nicht willst, dass wir ja, Zuschauer sind, sondern dass wir Teilhaber sind. Dass wir eben die sind, die gehen. Dass wir die sind, die die Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens anhaben. Zuerst zu den Juden. Vater, nimm uns unsere Gleichgültigkeit und offenbare uns dein Herz. Offenbare uns, wie wichtig dir das ist. Und dass das dir nicht etwas ist, was irgendwie sekundär ist und irgendwie nur für die Experten, sondern Herr, zeig uns, dass das heute, jetzt für uns das Thema ist. Herr, wir wollen uns nicht mehr verweigern und sagen, das interessiert uns nicht, sondern wir wollen sagen, ja Herr, lehre uns. Bring es uns bei und leg etwas von dir, etwas Echtes in unsere Herzen hinein, dass wir eine Rolle spielen, dass wir signifikant sind, dass es eine Auswirkung hat, wie wir leben, wie wir reden, wie wir Gemeinde leben. Und dass auch Israel, die Juden von uns tangiert werden, auch die Juden, die in unserer Stadt leben und nicht nur die in unserer Stadt leben, auch die, denen wir überall sonst begegnen werden. Denn sie sind zerstreut über alle Völker. Und Vater, besonders wir als Deutsche wollen uns dieser Verantwortung bewusst sein. Nicht in ein sentimentales Fieber zu verfallen, wo wir meinen, etwas irgendwie gut machen zu müssen, sondern wo wir aus göttlicher Liebe, die schonungslos ist, diesen deinen Kindern begegnen und sie konfrontieren mit ihrer Schuld, mit ihrer Sünde, mit ihrer Ablehnung des Messias und dass wir sie hinführen zu einer liebevollen Beziehung zu dir durch Gott, durch Jesus Christus, durch den Mittler eines neuen Bundes. Vater, gib auch uns diese Autorität, gib auch uns diese, forme etwas in uns, prophetisch-apostolischen Autorität, von dieser Schärfe, von diesem Gewicht, was ihre Worte hatten, ihre Leben, was sie dargestellt haben. Herr, das sollst du auch in uns formen und hervorbringen. Und Vater, du siehst den Zustand unserer Gemeinde, ganz speziell Netzwerkgemeinde. Du siehst, wie unreif wir viele von uns sind und manche unreifer als andere, Jesus. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns einfach hineinnimmst in das, was du für Absichten hast, in deine Pläne, dass du uns hineinnimmst und dass du uns ganz intensiv formst. Und Herr, wir wollen uns dem auch nicht mehr entziehen, diesem Feuerofen des Leidens, diesen Schmelzen, was du vollbringst, um uns zu reinigen, dass wir Männer und Frauen werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen, dass wir priesterlich dienen können, zuallererst deinem Volk, denn ein Priester steht zwischen Gott und Menschen. Herr, und so wollen wir priesterlich leben. So wollen wir eine priesterliche Gemeinde sein. Zuerst für die Juden. Hilf uns dabei, nimm uns all dieses Alltägliche, was uns einströmt, was uns so einlullen will. Und zeig uns immer wieder das weitere Bild, die große Perspektive, die Vogelperspektive. Zoom heraus aus dem Bild, sodass wir das große Ganze sehen können. Sodass wir sehen können, ja, wie wir in dem Kleinen dem Großen dienen können. In Jesu Namen. Amen. Gibt es noch Fragen?